So, Jungs, 10 Minuten noch bis zum Start. Jetzt mal Hosen runter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gemacht haben, aber jetzt jeder mal kurz seinen Tipp raushauen. Ich bleib dabei, Sam gewinnt. Vor Christian und dann Magnus. Ja, relativ unspektakulär. Ist mein Tipp. Und ich habe richtig Bock auf Paul. Bin ich gespannt. Ich habe jetzt echt nochmal ein bisschen überlegt. War gerade mit Sepp unterwegs, ein bisschen spazieren oder wandern. Haben auch ziemlich viel übers Rennen philosophiert. Und ich glaube, Paul könnte tatsächlich ganz gut abliefern. Unspektakuläres Rennen, schätze ich, auf dem Rad wird er machen. Und dann glaube ich, dass viele halt sich auf dem Rad abschießen werden und dass das dann für Paul ja gut sein könnte, der dann auch einen soliden Marathon einfach draufläuft und was dann zu einer richtig coolen Platzierungen reichen könnte, hoffe ich mal. Ja, genau. Also jetzt haut mal raus, was ihr denkt.
Also ich bin ja mit Style immer zu fangen, und das Rennen hat noch nicht angefangen und ich muss sagen, komplett in Weiß, das kann nur gut werden. Von daher, ich lege mich fest, Magnus, und was dahinter passiert, ja, ich denke, Podium sehe ich ähnlich wie du und Mika. Der Rest soll sich zeigen, aber vergessen wir mal unsere Germans nicht. Patrick, vielleicht nicht in den ersten 4 Stunden, aber auf jeden Fall in den zweiten 4 Stunden.
Männer 10 Minuten unterwegs, aber ich sag's euch, Big Mac macht es heute. Magnus auf die 1. Junge, Laidlaw macht halt richtig Alarm, ne? Wir haben Kilometer 16, er hat 1:20. Es scheint irgendwie so die Gruppe, also ich glaube, macht irgendwie nicht den Eindruck, als würde die so mega gut laufen. Magnus kommt von hinten gleich, der wird da safe direkt vorbeifahren und versuchen, das irgendwie gleich zuzumachen. Aber gerade läuft es halt wirklich für Laidlaw 10 von 10. Aber lass mal am Wendepunkt nochmal sprechen.
So, Harvey ist durch. Sam macht sein Ding. Magnus auch nicht verkehrt. Ich habe ja gedacht, er hat das Momentum und fährt da jetzt ran. Jetzt verliert er gerade wieder ein bisschen, aber ich denke mal, das wird sich jetzt so einpendeln. Dahinter die große Gruppe, beziehungsweise die große Gruppe ist ja auch nicht mehr so groß, sind ja immer noch 10, 12, 13 Leute. Ich glaube, da wird sich es jetzt richtig sortieren. Ich hatte schon 2 oder 3 Mal das Gefühl, dass es ganz schön reißt. Ich denke, jetzt gerade ist der Kalin vorne. Da wird es noch mal ein paar kosten und dann wird es nicht mehr 20 wie am Anfang sein und auch nicht mehr 12 wie jetzt gerade, sondern vielleicht noch 2x5 oder vereinzelte Gruppen. Und dann glaube ich, werden die Abstände so brutal groß, wenn es zum Radfahren geht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Patrick in der Range von 13 bis 15 Minuten in die Wechselzone kommt.
Puh, ja. Sieht echt nicht gut aus für ihn. Und jetzt sieht er auch nicht mehr so gut aus, finde ich. Boah, also bin ich jetzt schon richtig auf die Analyse von ihm gespannt, was er nach dem Rennen sagt, ob das vor uns gelegen hat in dem Fall. Oder ob er halt jetzt einfach vielleicht einmal im Laufen doch noch richtig einen auspackt. Aber ja, sehe ich jetzt eher nicht. Und ich meine jetzt nur noch 3 Minuten auf Patrick und den Lopez. Also muss ich jetzt echt zusehen, dass er noch auf dem Podium bleibt, würde ich ja sagen. Ja, Sam sieht echt weiter so stabil aus. Scheint jetzt ja auch keine Zeitstrafe bekommen zu haben mit dem Beutel. Ja, ich bin gespannt. Also Rennen um Platz 2 würde ich sagen, jetzt super offen. Sam traue es weiterhin auf jeden Fall einfach zu, dass er es durchzieht. Wenn er jetzt noch hört, dass Magnus am Struggeln ist, so, pff, ja. Denke ich, ist das vorne schon zumindest mal vorentschieden, glaube ich.
Also wir haben Rennstunde 5 und 10 Minuten und Nils sagt, er hat zum Gefühl, dass Patrick gewinnt. Patrick läuft auf jeden Fall wie ein Irrer los und ich sag mal, Leon Chevalier geht auf jeden Fall aufs Podium und Laidlaw gewinnt vor Lange und Leon macht Platz 3. Junge, das ist geisteskrank, wie schnell Patrick hier losläuft. Das ist krank. Junge, wird der Laidlaw gebraten da gerade. Ich sag mal, in den nächsten 10 Minuten, Viertelstunde fällt er in alle Einzelteile auseinander.
Aber da ist noch Vortrieb drin. Also vielleicht nicht mehr alles geradeaus, auch mal nach rechts und links, aber Vortrieb ist noch drin. Aber es ist schon krass, wie schnell das alles gehen kann.
Ja, aber immer mehr Schwerkraft nach unten auch.
Junge, ey, krass. Also, was geht da jetzt ab, bitte? Aber ey, das wird richtig spannend noch hinten. Also ist ja ab, alles hinter Patrick ist ja noch so eng zusammen.
Blumfeld aber auch gut Boom gemacht.
Let's go. Lisi, wo bist du eigentlich? Du hast Kühe im Hintergrund.
Ich bin im hintersten Österreich. Urlaub nennt sich das.
Ah, seid ihr wandern oder was treibt ihr?
Nö, wir sind aus dem Bauernhof.
Boah, geil, geil.
Schafe.
Geil, geil, geil.
Und gestern habe ich hier den Zaun mit so einem Riesenhammer habe ich die Zaunpfosten hier reingehauen, um das Winterquartier fertig zu machen.
Ey, wir haben früher auch immer Urlaub am Bahnhof gemacht. Ich fand es richtig geil. Das war Paradies für mich.
Ja, ist gut. Muss die Kids nicht bespaßen, ne? Die finden immer irgendwie was. Heu kann man immer von A nach B tragen, wenn es hart auf hart kommt.
Ja, ich kann mir Finny Boy richtig gut am Bauernhof vorstellen. Da ist der auch im Paradies, ne?
Ja, ja. Nee, das ist schon cool. Macht schon Spaß. Aber wir sind auch erst seit Freitag hier. Also jetzt seit 1,5 Tagen.
So, Lisi, lass mal vom Bauernhof nach Hawaii gehen. Schieß uns mal los in die Folge.
Ja. Hawaii Night war lang und wir sind jetzt beim After-Frühstück. Es ist 9 Uhr, beziehungsweise 10 Uhr, wenn man die Zeitverschiebung abzieht. Ich glaube mal, die Nacht hatte einiges zu bieten gehabt. Irgendwie so viel Wendungen in dem Rennen und am Ende dann doch irgendwie einen so klaren Sieger mit Patrick Lange, der das Ding mal wieder abgeschossen hat. Mal wieder 3-mal Ironman Hawaii Champion. Von daher, ich glaube, wir haben mehr als genug Gesprächsstoff für die nächsten 1,5 Stunden. Und willkommen an alle unsere Hörer in unserem Buddy Talk Hawaii Special. Simon, schießt du nochmal unseren Presenter raus und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die Folge rein.
Und präsentiert wird die heutige Folge von Koro, meinem ganz persönlichen Schlaraffenland, wenn es darum geht, die Speisekammer zu befüllen. Und im Oktober dreht sich bei Koro alles ums Thema Snacks. Also schöner geht's also gar nicht. Ja, der Oktober ist da, er ist in vollem Gange und eigentlich auch schon fast rum. Das bedeutet, das Wetter wird schlecht, die Tage werden kürzer und wir sitzen alle so ein bisschen mehr auf der Rolle beim Training. Wir fahren in unseren eigenen 4 Wänden. Und ich bin auf der Rolle ein bisschen umgestiegen und schraube mir nicht Gels und was weiß ich was rein, sondern ich bin auf Koro-Snacks umgestiegen, um meine Rolleneinheiten gut zu verpflegen. Und zum Beispiel mache ich mir auch teilweise so 2 kleine Brote davor schon mit zum Beispiel ganz hoch im Kurs ist gerade der Bio-Dattel-Haselnuss-Aufstrich. Also ist wirklich, kann ich sehr empfehlen, ist richtig geil. Das auf dem Brot drauf und dann hat man schon mal den Snack für die erste Stunde. Und dann lege ich mir noch 2, 3 verschiedene Riegel aus dem riesengroßen Riegelsortiment bereit und dann kommt man schon mal relativ weit. Oder was auch richtig geil ist, sind so Nut Butter Cups. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das sind so kleine Schoko. Wie beschreibe ich das? Ja, so kleine, richtig geile Schokosnacks. Aber bevor ich jetzt mich um Kopf und Kragen rede, was die Snacks bei Koro betrifft, guckt euch das selber mal an, weil die Koro-Snacks sind vegan, bio und vor allem ohne Palmöl. Das heißt, man kann auch so ein bisschen gesünder snacken und die Snack-Kategorie ist wirklich so unglaublich groß, dass sich jede und jeder was findet. Und das Schöne eigentlich daran ist, dass es nicht nur, also es gibt Snacks für jeden, für jedes Einsatzgebiet. Für den Film abends auf der Couch gibt es ganz viele verschiedene Sachen, aber auch so für den Alltag, fürs Büro, für zwischendurch, fürs Training, für Rolleneinheiten. Bei Koro findet ihr was. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und jetzt würde ich sagen, ihr geht mal zu Koro, guckt euch da mal ausgiebig um und packt den Warenkorb mal voll mit Snacks, weil man bekommt einfach gute Laune dabei. Im Warenkorb gebt ihr dann noch den Code BuddyTalk ein. Dann gibt es 5% auf unsere Nacken. Und dann lasst euch schmecken. Und wir lassen uns jetzt den Ironman Hawaii von gestern nochmal schmecken. Weil der war lecker. Der war lecker. Ich habe mich wirklich die ganze Woche, das ist das erste Rennen des Jahres, auf das ich mich richtig krass gefreut habe. Ich war richtig hyped. Ich hatte richtig, richtig Bock. Und auf was ich nicht Bock hatte, war ein ganz langweiliges Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg. Und ich hatte zwischendurch mal schon so, ich hatte so leicht nicht schlechte Laune und ich war so, ach komm, das kann doch jetzt nicht sein. Lass doch noch bitte was passieren. Aber the man himself, Patrick Lange, hat dafür gesorgt, dass da nochmal richtig Bewegung reinkommt. Oder ich sag mal so, Sam Laidlaw hat auch ein bisschen selbst dafür gesorgt. Aber vorweg, ich nehme es vorweg, wir haben einen neuen Weltmeister. Patrick Lange krönt sich zum dritten Mal auf Hawaii. Und da kann man einfach nur sagen, Chapeau, Hut ab, das war richtig, richtig krass gestern und der Zieleinlauf war auch geil. Also muss man auch sagen, den fand ich auch richtig nice. Aber jetzt ganz von vorne, Männer, wer legt los?
Machen wir hier chronologisch oder machen wir hier so eine wilde Runde?
Ja, mach mal eine wilde Runde. Was kommt dir in den Kopf dazu? Was?
Als du gerade gesagt hast mit diesem Start-Ziel-Sieg, sah ja wirklich bis Harvey alles danach aus. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt, ich glaube, ich habe mich ja auch irgendwie zu der Prognose hinreißen lassen, dass Sam Laidlaw irgendwie 13 Minuten Vorsprung hat im Ziel. Aber es gab so diesen Moment irgendwann, wo der Vorsprung nicht mehr wirklich größer geworden ist. Also weißt du, der ist ja am Anfang so rapide hoch groß geworden. Also der hat ja in den ersten, weiß ich nicht, 20 Kilometern 2-3 Minuten auf alle den Unterschied gelegt. Also ich glaube, Magnus hat ja irgendwie ein bisschen komisch gewechselt. Ich weiß gar nicht, wo der genauso viel Zeit verloren hat, aber die waren ja ratzfatz alle so extrem weit hinten.
Ja, Magnus kam ja irgendwie mit der Gruppe aus dem Wasser.
Nee, der aber war dahinter. Der war 1,15 oder sowas
dahinter. 1,15 hinter.
Achso, ich dachte, ich habe ihn gesehen. Ich dachte, er kam damit raus.
Er war mit dabei und er müsste wahrscheinlich, also irgendwann ist doch Sam Laidlaw so ab der Wende vorgegangen.
Ja, ja.
Und dann hat man so das Gefühl, dass da hinten so 5, 6 abgeplatzt sind. Und da müsste wahrscheinlich auch Magnus dabei gewesen sein. Und dann hat er so 1,15 gehabt, auch mehr oder weniger im Niemandsland. Da sind ja nicht mehr so viele Leute um einen rum. Es waren ja vorne immer noch knapp 20 Leute. Und dann hat so dieser Kuakini Highway und Sam muss brutalst losgefahren sein. Also der hat ja auf alle, ich glaube die zweitschnellste Zeit war irgendwie eine Minute langsamer auf 20 Minuten. Also der musste ja so losgehämmert sein. Ich meine, der hatte natürlich auch noch einen kühlen Kopf, ne? Der hatte da Eiswürfel im Helm drin. Also vielleicht hat das noch irgendwie einen Unterschied gemacht. Aber der hat so schnell da Boden gut machen können, dass ich eigentlich so dachte, so boah, krass. Also entweder ist es hier total bekloppt. Und da hätte ich so gedacht, vielleicht kommt dann so ein Move, Magnus kommt nach vorne und dann zu zweit. Aber eigentlich war ja dann so ein Todesrennen so zwischendurch bis Harvey. Also er vorne, dann Magnus dahinter, Blumi hat es ja noch erstmal mitprobiert und dahinter halt die Gruppe. Und es ist eigentlich immer kontinuierlich mehr geworden. Aber so dann irgendwann auf dem Rückweg hat es angefangen zu stottern. Und dann ist mal so eine Zeit lang, ich glaube so, weiß ich, so bis 120, 130 Kilometern vom Wendepunkt, also so von 95, also diese knappe Stunde dann, der hat gefühlt Sam auch nur eine Minute gut gemacht. Und da ich schon so gedacht, so, boah, das ist jetzt hier aber, ob es das den Effort lohnt, ne? Mhm. Und das hat schon irgendwie so den Anschein gemacht. Und als dann spätestens Patrick 7 Minuten hatte bei Kilometer 150 und danach ist es ja nochmal ein bisschen mehr geworden, boah, da habe ich schon gedacht, so, boah, krass, was ist da jetzt gerade los? Und dann Magnus dann ja danach irgendwie. Und hat man schon gemerkt, irgendwas liegt in der Luft. Also irgendwie kann da noch was gehen. Das ist dann nicht genug gewesen.
Ja, und ich glaube, was ich auch entscheidend fand, so für Patricks Rennen, für mich sah es auch einmal so aus, auch nach Harvey, als ob er abgefallen wäre von der Gruppe.
Mehrmals.
Und da dachte ich, okay, jetzt ist vorbei, so, okay, jetzt geht die Lücke richtig auf. Aber dass er es dann bei diesen kurzen Gegenkickern wieder geschafft hat, ranzufahren, ich glaube, das war Gold wert für ihn jetzt am Ende. Ja, und dann ist halt echt da kurz mal halt richtig viel investieren, dann wieder in der Gruppe gesessen. Und dann war ja doch auch wieder Zug quasi drauf. Ich meine, Kallin ist dann weggefahren, aber trotzdem hast du dann ja vorne Leute, die dann noch stabil gefahren sind. Und ja, alles richtig gemacht da in dem Moment.
Ja, stimmt. Also auf dem Weg hoch zu Harvey und irgendwann so auch hinten raus, da hat er auch mal so 10, 15 Sekunden und dann haben die Jungs halt vorne auch drauf gedrückt und da kam halt von hinten auch niemand mehr. Also ich meine, das eine Mal ist er ja mit Bradley Wise und so wieder rangefahren. Also da sind nochmal drei, vier von hinten gekommen, die nochmal in die Gruppe wieder reingefahren sind. Aber es war schon, war eine komische Dynamik drin, weil sonst ist es ja eher dann so, spätestens ab 140, 150 teilte sich das so aus und dann sind es so, ja, so Zweckgemeinschaften, ein, zwei, drei, vielleicht vier Leute. Aber diese Gruppe ist halt einfach mehr oder weniger zusammengeblieben bis zum Ende. Und dann waren es ja 10 Leute zusammen ungefähr. Ich meine so 10. Ich meine, es haben sich ja hinten raus noch die Marquardt, Kalin hat ja dann nochmal richtig aufgedreht. Die sind ja relativ spät erst nach vorne gefahren.
Ja.
Was ich ja wirklich, wo ich mich wirklich amüsiert drüber habe, war, als Magnus an der Gruppe vorbeikam, wie da auf einmal, da war also, wie auch wirklich so, Magnus kam vorbei und alle waren so, warte, ich komm mit.
Ja, wohl, also ich glaube, richtig gezuckt haben ja dann nur drei. Also, das war der Kohlhaas, der so gefühlt auch in der Situation so ein bisschen überfordert gewesen ist. Blumi und der dritte war, ich weiß gar nicht, wer war denn der dritte?
Rudi?
War das der Kalin?
Rudi van Berg?
War das der van Berg?
Ja, doch, Rudi hat auch mal da richtig investiert.
Ja, auf jeden Fall sind die so zu dritter vorbei. Oh, und, also ich sage jetzt mal, Blumi und Kalin, die waren schon sehr nah dran an so einer Chaos-Minutenstrafe. Irgendwie Drafting, ja. Blocking, whatever. Die sind ja nebeneinander das gefahren,
war alles
nebeneinander
auf einmal.
Dritte Reihe überholt. Also es war schon ein bisschen wild. Ach stimmt, das war eigentlich so einer der Momente, wo man so das Gefühl hatte. Ähnliches Gefühl hatte ich, als Sam Laylow beim Schwimmen vorgegangen ist. Da habe ich so wirklich gedacht, du hast gemerkt, so davor ist es so ein bisschen eingeschlafen, der Kohlhaas ist ja die ganze Zeit vorne gewesen. Ich meine, der kann schon richtig gut schwimmen, aber man hat gemerkt, und ich meine, da sieht man halt auch, ist, wenn halt am Anfang nicht so extrem Pace drauf ist, dann bildet sich halt so eine große Gruppe. Also ich meine, am Ende die Zeiten waren ja auch so mega schnell, also es wird schon Pace drauf gewesen sein, aber die Bedingungen waren wahrscheinlich auch einfach schnell. Aber dann ist Sam Laylow vorgegangen und dann gab es direkt mehr oder weniger vorne Single Line und da direkt hinten drei, vier rausgefallen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da richtig Zucht drauf war. Das Problem ist halt, wenn du da in dem Moment irgendwie 10., 12., 13. Position schwimmst, du merkst halt gar nichts so daran, weil dieses Sortieren, sich in die Länge ziehen, das sorgt halt dafür, dass die Geschwindigkeitserhöhung relativ zeitversetzt erst zu dir ankommt. Und da ist es wahrscheinlich schon fast wieder langsamer geworden. Deswegen ist es dann halt für die hinten bitter gewesen. Aber an sich war das auch so ein Moment, wo man richtig gemerkt hat, so, okay, der will gerade irgendwie was machen. Aber es war dann nur bedingt durch Erfolg gekrönt, weil ich meine, klar, wahrscheinlich ist Magnus dann da abgefallen. Aber insgesamt hat es wahrscheinlich auch ihm extrem viel Energie gekostet und hätte das wahrscheinlich mal ein bisschen früher machen können, weil dann wären sie vielleicht vorne 5, 6, 7 Leute gewesen und dann wäre die Situation wahrscheinlich zum Radstart eine komplett andere gewesen.
Fandest du es sehr unüberlegt und dumm, wie Sam das dann gemacht hat?
Weiß ich nicht, ich war natürlich nie in seiner Situation.
Manches am Anfang des Losfahren.
Was sagst du, Mika?
Nee, ich fand's gut. Also, ja, ich meine, er hat sich aus allem rausgehalten, hatte dann das Motorrad bei sich. Also quasi wie er losgefahren ist, fand ich gut. Und ich meine, anscheinend hat er jetzt auch nicht krass überpaced, weil ich meine, bis akut quasi ist ja einfach nur die Gefahr vom Überhitzen da. Und das scheint jetzt ja nicht der Fall gewesen zu sein, weil da konnte sich der ganz gut fangen, so bis Harvey und dann, ich meine, da hast du ja einfach noch 2 Stunden Zeit so und auf dem Rad kriegst du das auch wieder runtergeregelt. Das ist beim Laufen eine andere Sache, wenn du einmal drüber bist. Klar hat das Körner gekostet, aber ich meine, es waren halt am Anfang auch in Häkchen nur 10, 15 Minuten. Auch das kannst du, glaube ich, abpuffern. Gerade halt, wenn er anscheinend auch so Spitzen setzen kann, was man jetzt ja auch in den vorigen Rennen ja schon gesehen hat, Die Frage ist halt eher quasi, wie sinnvoll es war halt, oder wie viel er danach halt noch drüber gehen musste quasi, um halt dann die Lücke konstant auszubauen. Ob das quasi seine Bereiche waren oder ob er da auch schon konstant dann so ein bisschen drüber gehen musste. Aber das am Anfang da so loszufahren, nee, fand ich jetzt nicht grob fahrlässig so. Und ich meine, letztendlich kann man es ja voll nachvollziehen. Ey, der hört Magnus über eine Minute zurück, so, das ist die Situation. Christian ist nicht direkt bei ihm dran. Ja, klar, gibt's ja da erstmal Gas. Und letztendlich hat er auf jeden Fall dann auch, ja, taktisch dann da erstmal für sich alles richtig gemacht. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob er vielleicht hätte, ich meine, jetzt so wie es für Magnus ausgegangen ist, nicht, aber vielleicht hat er in der Situation so dran gedacht, ob er vielleicht hoch nach Harvey sich von Magnus einholen lässt, dass sie dann zusammen den Rückweg fahren. Letztendlich war es auch da eine richtige Entscheidung, es nicht zu machen, so wie es dann Magnus ging. Aber ja, da ist halt die Frage, wie viel, oder war er drüber quasi, konstant dann so ein bisschen drüber. Da reicht er wirklich minimal, wenn du halt 3 Stunden minimal drüber bist, dass ihn dann den Stecker zieht. Oder war er da eigentlich in seinem Bereich? Und es hat ihn trotzdem aufgestellt. Aber jetzt so nur das Losfahren sehe ich relativ unkritisch.
Ja, die Frage ist, ob das geplant war, ne? Oder ob das wirklich aus so einer Situation raus entstanden ist. Also ich meine, ja, klar, der konnte ja
Ich glaube,
damit
das war
planen.
geplant, ziemlich sicher.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, ich fand auch das ganze Radfahren, das hat so souverän ausgewirkt. Also ich meine, der ist ja auch der Einzige gewesen, jetzt gerade, du hast es wahrscheinlich gerade angesprochen mit Magnus. Ich weiß auch immer noch nicht, was da eigentlich passiert ist, ne, auf den letzten 20 Kilometern. Aber es ist ja jetzt nicht Magnus-Style, dass der da auf kürzester Zeit auf einmal, was hat er verloren? 5 Minuten? 4 Minuten? Fünf
Fünf Minuten,
Minuten?
ja.
Also
Ich hatte jetzt
auf.
nur schon gelesen oder so mit seinem Gluteus irgendwas, dass die letzte Stunde komplett irgendwie Schmerzen da hatte, musste ständig aus Aero-Position rausgehen. Beim Laufen hat es ihn wiederum nicht behindert. Es war quasi nur in Aero-Position beim Treten, dass er dann da ja keine Kraft mehr aufs Pedal bringen konnte und zudem noch aus der Aero-Position rausgehen musste. Weil ich meine, weiß nicht, wenn Magnus da dann 200 bis 220 Watt fährt, das ist für den ja komplett regenerativ und in der Aero-Position auch jetzt nicht so langsam. Klar verlierst du da Zeit, aber ich glaube, vor allem hat er halt so massiv dann Zeit verloren, wenn du halt ständig aus der Aero-Position rausgehst, das ist halt letztendlich ja immer eine Vollbremsung. Ja, bin ich gespannt, ob er da noch quasi die Ursache für rausfindet. Vor allem halt echt komisch, dass dann beim Laufen nicht, dass es dann da nicht merkt.
Ja, ich meine, beim Laufen, wie gesagt, der hat ja das Momentum. Der ist ja, glaube ich, auch sogar schneller gelaufen wie Patrick zwischendurch mal. Also der hatte so eine Zeit so. Patrick ist ja dann auch irgendwann so ab Hälfte irgendwann mal in Anführungszeichen langsamer geworden. Also dann irgendwie von 3,25 auf 3,45 runtergecruised. Aber es gab ja so eine Zeit, wo Magnus dann auch nach vorne gekommen ist, wo der ja mindestens gleich schnell gelaufen ist wie Patrick. Und wenn man überlegt, wie der auch am Anfang aussah, wie schnell der dann auch Zeit verloren hat. Es ist schon nochmal eine krasse Wende.
Ja.
Aber zurück auch so zu Sam. Also ich meine, schlussendlich, er hat ja nichts anderes gemacht wie letztes Jahr Nizza. Wahrscheinlich, also so von dem, was er so draufgepackt hat. Und ich fand auch bis Kilometer 14 oder so, ich meine, ich habe ja dann so ein bisschen mal hochgerechnet. Also wenn das weiter so gegangen wäre, dann wäre das ein krasser Showdown gewesen. Dann wäre das irgendwie, dann hätte Patrick ihn, weiß ich nicht, irgendwo zwischen Kilometer 32 und 36 eingeholt. Wenn man dann vielleicht nochmal ein bisschen abgezogen hätte, dass Patrick vielleicht am Anfang auch verhältnismäßig schneller angelaufen ist, wie es vielleicht ein Sam gemacht hat, dann wäre das halt so ein krasser Showdown gewesen, so Richtung Kilometer 40. Und dann gab es ja wirklich diesen einen Punkt, irgendwie oben auf, also Anfang Highway, wo er halt so von ein auf die andere Sekunde gefühlt ging gar nichts mehr.
Ja.
Also es ging
Und
ja
so
wirklich so rapide schnell bergab mit ihm. Das war ja krass.
Ja,
Obwohl
ich
wir da
an
eigentlich
der
sind,
Verpflegungsstation so.
aber mein Moment von Leuten, die getaumelt haben, war eigentlich, habt ihr es gesehen, dass Magnus Dietlev so 300 Meter vom Ziel noch mitten in so eine Bande reingelaufen ist?
Was? Nee.
Ja.
Ja, okay, was macht der da? Der hat irgendjemand so abgeklatscht und pack, ist er in so einen Zaun reingelaufen. Also so kurz bevor er in diesen, in diesen Zielkanal gekommen ist er noch da, wo die Häuser sind, also im Dorf. ist der voll in so eine Absperrung reingelaufen. Und ich habe auch gedacht, so dafür hat er sich danach eigentlich noch ganz gut gefangen und abgeschlagen und so. Aber der hat so wirklich komplett mal nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist.
Der war schon gut. Der war schon gut fertig.
Der hat sich gut eingeschenkt.
Aber mental echt saustark von ihm. Also mich würde mal interessieren, was er in T2 gemacht hat, weil da hat er irgendwie eine Minute 40 oder so verloren auf viele.
Magnus,
und ich genau. Und ich schätze, er hat da irgendwelche Übungen oder sowas halt gemacht für einen Gluteus. Oder vielleicht war er auch doch nur auf der Toilette. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwas da für einen Gluteus gemacht hat. Das hätte mich mal interessiert, da im Zelt. Aber boah, dann nochmal so zurückkommen, ja, echt stark.
Ja, das war schon. Aber ich meine, der ist halt einfach krass, ne? Also der fällt halt wirklich nicht um. Ich meine, von dem wir das ja auch gedacht haben, ist ja irgendwie ein Blumi. Ich meine, am Anfang habe ich gedacht, als ich das ersten 3-4 Mal übergeben hat, der hat halt irgendwie 800 Carbs gerade in der Stunde genommen und muss jetzt ein bisschen Gewicht machen. Aber das ist ja wirklich.
Waren ein paar Koro-Snacks zu viel.
Der hat die guten Sachen gegessen. Und wegen Großpackungen. Nee, aber der ist ja dann auch noch okay losgelaufen, aber hat relativ schnell ja dann eigentlich gemerkt, okay, er kommt nicht mehr weiter und ist ja jetzt am Ende. Ich weiß gar nicht, wo ist er reingekommen, irgendwie Mitte 20, 30, irgendwie da so.
Nee, 35.
Noch, 35, ach so weit hinten sogar noch. Also ich meine, hat es dann auch irgendwie durchgezogen. Aber das hätte man ja vielleicht auch nicht so im Bereich des Möglichen erachtet. Also dass der überhaupt so, also weißt du, dass er dann so struggelt und dann hat man das Gefühl, er findet da eine Lösung. Man hat ja auch den Anschein gemacht, also es hat ja auch den Anschein gemacht, dass er da ja irgendwie wieder ganz gut in der Gruppe sich zurechtgefunden hat. Aber ja, dann wahrscheinlich ist es hinten raus, hat es halt nicht geklappt. Aber Magnus, dann ist dann, wenn man sowas sieht, halt noch umso krasser einzuschätzen, dass der ja auch irgendwie Probleme muskulärer hatte. Irgendwie, ich meine, klar, beim Loslaufen sieht der nie so richtig dynamisch aus, ist ja auch nicht so mega, mega schnell. Aber dann so die zweite Hälfte. Not bad.
Ja. Das Podium komplettiert Rudi van Berg. Das habe ich nicht kommen sehen.
Jein.
Also es ist natürlich jetzt keine mega Überraschung, also weißt du so. Aber wäre jetzt, also ja, wenn ich drei verschiedene Optionen picken hätte müssen für ein Podium, er wäre nicht dabei gewesen.
Er ist halt einfach so ein stabiler Athlet irgendwie. Unspektakulär, aber halt stabil. Auch so übers Jahr hinweg. Hat er jetzt nie so. Ist jetzt ja nie irgendwie krass auffällig in den Rennen. Macht halt immer so ein bisschen sein Ding.
Nur auffällig ist er nur bei den T100.
Ja. So bei den T100-Dinger fehlt halt so ein bisschen der Speed auf dem Rad, um dann da mitzukommen. Aber auch da hat er jetzt. Läuft er auch immer stabil noch. Jetzt auch nie super spektakulär. Aber manchmal halt auch so ein bisschen unterm Radar, sogar San Francisco war auch schon echt richtig starkes Rennen von ihm. Und dann bringt es halt beim Ironman dann, wenn es darauf ankommt, doch halt immer noch stabil zusammen und gefühlt ist das auch so ein Athlet, der halt dann wenig Fehler macht. Und wenn dann viele andere halt überziehen, geht es dann jetzt auch schon zum zweiten Mal auf jeden Fall. Letztes Jahr Nizza war ja auch richtig stabil. Was war ja auf Hawaii das? Genau, ja. Vierter und auf Hawaii davor bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ja, halt einfach richtig stabile Leistung so. Und dann, wenn ein paar Leute hochgehen, reicht es dann auf einmal fürs Podium. Also.
Ja, und ich meine, das ist halt das Ding. Und das hat in Hawaii ja schon immer zum Erfolg geführt. Man muss sich ja nur allein irgendwie wahrscheinlich Platz 25 bis 35 mal angucken. Also das sind ja die Jungs, die man eigentlich auf dem Podium gedacht hätte. Weißt du, Backegaard, Gustav, obwohl Gustav war, glaube ich, noch ein bisschen weiter hinter. Vielleicht, ja, mein Podium-Tipp, alle anderen eher nicht, aber der war da irgendwie noch, der war noch dabei. Blumi war dabei, Sanders war dabei. Was war noch? Ich weiß nicht. Also es sind schon auch noch, also wie gesagt, da waren so irgendwie schon dann irgendwie eine Handvoll Athleten, die man da vorne irgendwie erwartet hätte. Und dann ist es halt jetzt, auch wenn du dir die Laufzeiten halt mal anguckst, ne? Also es ist ja, die sind ja alle so in dem Bereich 2,46 bis 50 gelaufen, so die Top 10. Also ich glaube, Ausnahme ein bisschen langsamer war Hogenhaug, der ist, glaube ich, dann so 55 gelaufen, weil er halt einfach nochmal deutlich stärker Rad gefahren ist und dann vorne ja auch, ich glaube, als drittes abgestiegen ist. Aber der Rest ist ja so
57 ist Hogenhaug gelaufen.
Ja, aber der hatte halt dann Vorsprung gehabt und dann ist es ja dann doch, der hatte wahrscheinlich aufs Podest auch nochmal irgendwie 5-6 Minuten Abstand. Aber es hat ja dann schon gezeigt, so irgendwie, also eine hohe 40 mit einer guten Radzeit aus der Gruppe reicht halt, um aufs Podest zu kommen. Und wenn du halt mal siehst, wahrscheinlich hat von den Jungs, hat wahrscheinlich keiner irgendwie noch groß Marathonzeiten oder Bestzeiten von über 2,40. Also die sind ja alles so 2,39, 2,38, hat ja jeder von denen zum Beispiel schon mal zu stehen gehabt. Irgendwie Barnaby, weißt du, die sind ja alle schon irgendwie mal, weiß ich nicht, 34, 35, 36 gelaufen. Und jetzt reicht dann in Anführungszeichen eine 47. Da ist mir jetzt auch gerade noch jemand eingefallen, den man ja auch extrem hoch eingeschätzt hat, weil hier der Spanier, Benito Lopez, der kleine, dicke Pocket Stimmt. Rocket, von dem man immer noch nicht weiß, warum der eigentlich so schnell läuft. Der war ja auch noch so bei 25 bis 30 irgendwo hinten
drin. Platz 20.
Oder Platz 20. Ja, aber ich meine, das sind ja dann alles, die irgendwo, doof gesagt, hart gesagt.
Komm, wir reden die ganze Zeit über Plätze. Ich lese mal ganz kurz die Startliste runter, dann können die Zuhörer das auch ein bisschen mit einschätzen. Von vorne weg Patrick Lange, Magnus Ditlev, Rudi van Berg, Leon Chevalier, Menno Kohlhaas, Gregory Barnaby, Cameron Wirth, Kieran Linders, Christian Hogenhaug, Matt Hansen auf Platz 10. Bradley Weiss, was ist das? Ist das Matthias Pedersen, David McNamee, Kasper Stepniak, Matthew Marquardt, Jonas Hoffmann auf Platz 16, Mike Philipp auf Platz 17, Sam Laidlow 18, Paul Schuster 19, Benito Lopez 20. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Die weiteren Deutschen auf Platz 29, Finn Große Fräse und wen haben wir noch?
Leo did not finish.
Leo DNF.
Leo Arnold did not finish.
Das war's. Fünf Leute waren.
Das war's, ja. Gut, jetzt das zur Einordnung nur.
Ja, nee, was ich halt meinte, so weißt du, so dieses Durchkommen, obwohl die ja alle in der Lage sind, 10 Minuten schneller zu laufen, reicht halt dann für Podest, beziehungsweise auf jeden Fall, um in die Top 10 zu kommen. Und ich meine, das ist ja also der krasse Unterschied zu dem, was halt früher gewesen ist, auch von den Endzeiten. Ich meine, das Schwimmen war halt dieses Jahr 1-2 Minuten schneller wie normalerweise und die Radzeiten sind halt einfach so brutal geworden. Also das wäre mal wirklich interessant, auch so zu vergleichen, was sich da dann so verändert hat, also an Wattwerten, an Leistung, die man treten muss und wie viel dann vielleicht auch an neuen Technik, an Aerodynamik, an allen möglichen Anbauteilen. Also ich meine, wenn man ja jetzt alle anguckt, die hat ja jeder jetzt irgendwie 2 bis 5 Flaschen hinterm Sattel. Weißt du, irgendwie unterm Torso hat jeder noch 2-3 Flaschen. Ich glaube, das macht schon einen krassen Effekt, dass da halt einfach auch die Zeiten dann purzeln. Das wäre halt mal wirklich interessant, weil die Laufzeiten, das ist ja jetzt mal mit Ausnahme von Patrick, aber Patrick ist ja auch vor, wann ist er so das erste Mal so schnell gelaufen? 2,40?
2,16.
2,16.
Ja, ja. Und jetzt halt, jetzt aber halt schon mit Carbon-Schuhen. Alle. Also, ja.
Wir müssen mal ganz kurz festhalten. Patrick steigt vom Fahrrad und wirklich den ersten Schritt, den er auf den Boden setzt, du hast sofort gemerkt, der Junge hat richtig was vor. Der ist in diese Wechselzone reingestiefelt, so richtig so zack, 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 zack. Und so, der ist da wirklich durchgepflügt und aus der Wechselzone raus wie bei einem 1500-Meter-Rennen. Der ist losgerannt, es wäre das Rennen am Ende des Ali-Drives vorbei. Das war wirklich, ich fand das geisteskrank, wie der losgerannt ist. Und du hattest zu keiner Sekunde, wo man ihn auch im Bild gesehen hat, irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas passieren könnte. Es sieht einfach wirklich, man muss da mal ein Loblied drauf singen, wie krass Patricks Marathons teilweise sind. Das ist so, der zimmert die da so stabil hin, ohne irgendwas mit der Wimper zu zucken. Das sieht auch einfach richtig geil aus. Das sieht einfach auch geil aus, wie der rennt. Also einfach abgefahren. Das ist einfach krass.
Ja.
Gerade so im Kontrast dann zu den, wer dann da so Robert, Kalin, Sam, Magnus, halt diese großen Läufer, wo es ja sowieso nicht so dynamisch aussieht. Und dann hast du so Patrick. Boah, ja, ist schon geil.
Ja, aber auch Blumi, ne? Ey, jetzt, wenn Blumi vorbeigelaufen ist, der sah ja aus wie ein Statist. Also ich meine, klar, dann Patricks klappst du auf dem Arsch, den er ja bei allen durchgezogen hat. Der macht es ja dann in dem Moment nicht unbedingt besser, aber ich fand es in T2, fand ich es geil. Irgendeiner hat ihn ja nicht so richtig durchgelassen. Hat richtig gesehen, der war richtig nervös. So, ja, irgendwie wollte schon direkt. Ja, irgendjemand wollte ihn nicht durchlassen und du hast wirklich schon gesehen, Patrick hat irgendwie schon 30 Meter auf den gut gemacht und er wollte einfach vorbei und der hat ihn nicht vorbeigelassen da am Pier, da läufst du so außen rum.
Ja, das fand ich einfach krass. Du hast sofort gesehen, der ist vom Rad gestiegen und du wusstest, okay, da kommt jetzt noch richtig was. Hm. Und ich war so bis Harvey war ich mir die ganze Zeit sicher, das geht nicht mehr so lang gut am Rad bei dem, das geht nicht mehr so lang gut, irgendwann macht's da Puff, weil der hat auf diesem Bock hat der geackert, wirklich, der ist da drauf rumgesprungen, der wirklich Schultern links nach rechts, das war so krass, also sah so früh schon so extrem aus. Ich hatte immer sonst den Eindruck, dass es immer erst so ein bisschen später kam, aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber es war jetzt von Anfang an, hat er auf diesen Ding geackert wie ein Irrer. Aber das sah einfach so aus, als würde es einfach nicht lang gut gehen.
Ja, ich finde es halt nach wie vor irgendwie immer krass. Also, so man macht immer die gleichen Fehler mit Patrick. Genau halt so dieses, ey krass, der muss doch jetzt jeden Moment auf dem Rad halt abfallen und dann ist er irgendwie wie so eine Klette die ganze Zeit dran und dann am Anfang hat man ihn vielleicht nicht so auf dem absoluten Top-Zettel, weil es halt dann auch irgendwie vielleicht immer so unaufgeregt ist, aber jetzt hat er es zum dritten Mal halt so souverän gewonnen, also das ist ja nicht, also weißt du, der war ja einfach eine Klasse besser wie alle anderen, das muss man ja so sagen, beim Rad, beim Laufen wahrscheinlich sogar zwei Klassen, es hat irgendwie gefühlt niemand kommen sehen, und das hat er jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Er ist dreimal Hawaii-Champion, ohne dass er vorher als Top-Favorit gegolten hat. Und das ist halt irgendwie so krass. Eigentlich müsste man es ja besser wissen, ne? Und es wäre auch wirklich mal voll interessant gewesen. Ich meine, jetzt auch 9 Minuten Rückstand auf einen Athleten und was hatten die anderen so? Ich glaube ja auch 4 Minuten oder so, 4, 5 Minuten. Was hatten so Magnus? Oder 3 Minuten sogar, und die waren ja relativ nah dran. Ob Patrick schon so direkt beim Loslaufen eigentlich für sich gemerkt hat, okay, das ist hier heute easy. Weil ich meine, er hat ja schon so 13 Minuten Rückstand auf Sanders oder sowas gut gemacht und den hat er ja auch irgendwie noch bei, weiß gar nicht, 36, 37 oder sowas geholt, ne? Also 9 Minuten muss sich ja in seinem Fall einfach anfühlen wie, okay, also ich meine, das ist halt irgendwie schon krass, weißt du, du läufst dann da los und kannst du so sagen, hey, nur 9 Minuten heute, alles easy.
Der ist ja dann in der Situation, wo er weiß, okay, gerade habe ich die besten Karten von allen, weil ich laufe mit Abstand am schnellsten und er weiß, er kommt zuverlässig gut mit dieser Hitze zurecht. Er weiß, je heißer es ist, desto besser ist es für ihn und desto schlechter ist es für alle anderen. Und das weiß er ja irgendwie und da weiß er einfach aus der Erfahrung des letzten Jahrzehnts ja auch, dass ihm das einfach so krass in die Karten spielt und dass da halt einfach noch. Ich glaube, er wusste relativ schnell, okay, also aufs Podium laufe ich hier safe noch relativ zügig, mindestens auf Platz 2. Und wenn bei Laidlaw nicht alles ganz glatt läuft, dann kriege ich den auch noch. Also ich glaube, der weiß da einfach, dass er alle Karten in der Hand hat.
Aber warum weiß das kein anderer?
Weil auch kein anderer einfach so schnell läuft, so zuverlässig. Zuverlässig hin.
Ja, nee, aber ich meine jetzt auch so von außen betrachtet. Also gefühlt kam es ja auch in der ganzen, also ich habe es bei Ironman gesehen, wegen hier Geoblocking in Österreich. Die haben von Patrick wirklich erst gesprochen.
Es nennt sich VPN. Kennst du das?
Ja, ich war aber auch zu faul. Außerdem fand ich die Werbung ziemlich cool. Also wenn ich dir was empfehlen kann, ist es hier tree.com und ist eigentlich ganz geil. Nee, die Amis, die waren gar nicht schlecht. Also es waren ja, also Frodo war da auch teilweise.
Frodo war überall.
Frodo hat auch mitgemacht, oder?
Ja, zwischendurch. Nebenbei. Staffel.
Nee, und da war noch Chelsea Sedaro, Mirinda Carfrae und dann halt die üblichen Verdächtigen, Welchie, Del Lovato, Und der hier, dieser Reporter, der immer am Streckenrand steht, mir fällt gerade der Name gar nicht ein.
Ah ja, Lieto.
Lieto, ja. Nee, das war schon, also das konnte man schon machen. Ich meine, die Werbung ist halt total nervig. Und ehrlich gesagt, ich habe früher mal über die Uni einen VPN-Player gehabt, aber da bin ich jetzt auch ein Jahr nicht mehr. Und es war das erste Mal, dass ich in diese Situation gekommen bin. Und ich hatte gestern auch keine Lust, mich darum zu kümmern. Kurze Werbung.
Ein Dank an unseren Werbepartner Woop. Woop ist mein kleines Aufpasserchen. Ein kleines schwarzes Armband, das alles überwacht, was so in meinem Körper passiert und immer so ein bisschen darauf aufpasst, dass ich genug schlaf, dass ich gesund bleib, dass ich fit bleib, was beim gesund bleiben. Ein Dank an unseren Werbepartner Woop. Woop ist so mein kleines Aufpasserchen am Handgelenk. Ein kleines schwarzes Armband, das so alles überwacht, was in meinem Körper so los ist. Schlaf, Erholung, Belastung und auch in diesen Überkategorien gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele sehr interessante Werte, aus denen man sehr viel über sich lernen kann und vor allem lernen kann, konstant durchzukommen, sich nicht zu überzocken, was die Belastung betrifft. Aber wenn man ready ist, dann kann man richtig draufhauen und dann aber auch Woop lernt einem, wie lange muss man dann Pause machen. Und heute gucken wir uns mal das Thema Schlaf ein bisschen genauer an. Woop checkt deine Schlafregelmäßigkeit, deinen erholsamen Schlaf und vor allem dein Schlafdefizit. Wie viel Schlaf hast du noch aufzuholen, um wieder bei 100% zu sein, um deinem Körper wieder die Energie zu geben, die er braucht. Und man kann vor allem ganz viel lernen, was seinen Schlaf verbessert. So ganz einfache Themen wie Bildschirmzeit vorm Schlafen, was man wie gegessen hat am Abend, ob man im gleichen Bett geschlafen hat und. Es gibt so ein Logbuch, das kann man jeden Tag in der Früh ausfüllen, so ein paar Häkchen, die man ausfüllt. Und daran lernt Woop immer mehr über dich und spuckt dir dann auch immer wieder richtig gute, interessante Auswertungen aus, was dir gut tut, um deinen Schlaf zu verbessern. Und Schlaf ist der Faktor Nummer eins, wenn es um die Erholung und die Trainingsbereitschaft geht. Und da ist Woop wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Tool, sehr viel über seinen Schlaf zu lernen und seinen Schlaf dadurch auch zu verbessern. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau dir die Welt von Woop, schreibt man W-H-O-O-P, einfach mal an, klick dich da mal durch und du kannst mit dem Code join.woop.com/bodytalk einen Monat auf unseren Nacken Woop testen. Dann kannst du es mal angucken, ob das was ist für dich oder nicht. Und dann viel Spaß mit Woop.
Werbung Ende.
Aber ich fand die ZDF-Übertragung eigentlich ganz gut, oder? Also, Micha, was sagst du? Es war echt solide. Ja. War irgendwie abwechslungsreich.
Sebi immer gut.
Gute Gäste auch da.
Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, kann man nicht sagen. Ja.
Manchmal hat derjenige, mit dem Sebi moderiert hat, ein bisschen durchblicken lassen, dass er echt wenig Ahnung hatte von Triathlon und musste Sebi immer mal wieder ihm über den Mund fahren, dass das hier alles nicht stimmt, was er sagt. Aber ansonsten war es super.
Jetzt kommt Laufen.
Die letzten Weltmeisterschaften, Patrick geht als Doppelweltmeister ins Rennen und keiner hat ihn so richtig am Schirm. Also das ist...
Ja, aber ich meine, ey, so bei Patrick, wie geil muss sich das so aufgeschaukelt haben im Rennen? Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass er viel, was bei ihm viel halt auch über den Kopf geht. Und das kann in die eine Richtung gehen, aber wenn es halt in so eine Richtung geht wie jetzt gestern, ey, boah, das muss so krass sein. Du merkst beim Schwimmen an vierter Stelle,
das fand
kannst
ich krass.
Du einfach dann mit, gechillt mitschwimmen. Und ich meine, letztendlich ist es so, ja, der hat jetzt ja in den letzten Wochen, klar, das sind Details und so, wo du dran arbeiten kannst, aber aerob hast du jetzt ja nicht auf einmal da eine V2 Max irgendwie von 10 Millilitern mehr oder so jetzt in ein paar Wochen so. Das sind halt einfach so kleine Details. Und wenn du dann merkst, so, yo, es läuft einfach und dann kommst du in so einen Flow und bist dann noch so, sensibel, sage ich mal, dafür jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, in dem Fall jetzt ja super positiv, und dann kannst du das halt so für dich selber nutzen und dich da so ein bisschen hochschaukeln, okay, das Schwimmen läuft gut, abgehakt, dann Rad durch die Stadt und so, erstmal alles sortiert, bist in der Gruppe, nächster Haken so dran, merkst, okay, bis Harvey kannst mitfahren und so, kriegst dann die Splits. Ja, und dann halt runter, diese auch dann mal kurz so ein Low zu haben und dann wieder ranzufahren, ist dann ja in dem Moment, wenn er jetzt einfach die ganze Zeit drin gesessen hätte, wäre das, glaube ich, was anderes, als wenn er nochmal ein kurzes Low, oh, es ist grenzwertig und dann ist er wieder dran, so dieses okay, geschafft, abgehakt, nochmal ein kleiner Boost gehabt. Und ja, ganz ehrlich, dann loslaufen, das ist dann, also auf Hawaii, Patrick, mit diesem Mindset in der Situation, das muss, also was da im Kopf ja, Vorgang sein muss, muss krass gewesen sein. Und dann kann der da, ja, glaube ich, echt so scheiß auf Trainingsergebnisse und alles in der Situation mit so einer Laufökonomie und so, ja, dann ist der einfach so, so schwer zu bremsen. Und ich meine, man hat es im Ziel dann auch ein bisschen seine Reaktion da ein bisschen so gesehen, was dann da rauskam. Und das hat sich halt in diesen 8 Stunden oder 7 Stunden davor so hochgeschaukelt wahrscheinlich, hat sich in den Monaten und Jahren vorher aufgestaut. Ja, und dann hast du halt einfach, ich würde fast sagen, halt ein perfektes Rennen. Also, boah, richtig, es war, konnte man schon so richtig, find ich, mitfühlen, wie krass das für ihn gewesen sein muss.
Ja, ich fand auch, es hat ja so gewirkt, als ob sich da 7 Stunden 35 irgendwas aufgestaut hat, was
ja,
dann
ja,
da, raus da hat sich, Nils, da ich hat sich nicht nur 7 Stunden 35 was aufgestaut, da hat sich 5 Jahre was aufgestaut.
Ja, ich sag mal, die Grundlage war da und die ist nochmal mehr geworden. Also so, das Level war schon krass. Wäre wirklich mal interessant, wer da so der Adressat gewesen ist. Also auch hier von, hier, der hat ja die Geste gemacht mit, hier, ihr müsst alle still sein, hier mit seinem ja. Zeigefinger vom Mund. Davor hat er ja einfach nur rumgeschrien. krass, was ist denn jetzt da los?
Ja, ich glaube, wenn du als Doppelweltmeister zu diversen Weltmeisterschaften kommst und immer andere die erste Reihe spielen, aber nicht du, obwohl du als Doppelweltmeister und schon zweimal sonst am Podium warst, da ankommst und du irgendwie nie die erste Geige spielst und du immer so ein bisschen, ja, immer trotzdem irgendwie so ein bisschen, nicht egal, aber du weißt, ich meine, so ein bisschen in der zweiten Reihe stehst, dann kann das ist dir nicht egal. Da kann man sagen, wie man will, dass man froh ist, um die Rolle nicht die große Aufmerksamkeit zu haben, bliblablub, das ist ja dann das, wie es immer wegmoderiert wird von allen. Aber das ist dir nicht egal. Das kotzt dich über Jahre hinweg, kotzt dich das innerlich an. Das wird mich auch ankotzen. Ist doch völlig normal. Und dann das regt dich irgendwann so auf, dass sie dich nicht so am Schirm haben. Und ich glaube, in diese Richtung kann ich mir vorstellen, dass es ging.
Ja.
Ja, also einmal das. Aber halt auch, glaube ich, jetzt so auch, was jetzt dieses Jahr halt allein alles war, was da schon wieder für Höhen und Tiefen war, sowas wie Frankfurt. Und auch da ganz ehrlich, ich glaube jetzt so das Rennen in Frankfurt von Werden, das war jetzt ja auch kein schlechtes Rennen. Es war halt einfach, da hatte er halt das Gegenteil von diesem Flow, den er da hatte. Und dann bist du halt schnell dann, weiß nicht, was er da war, 8. oder so, aber auch da hat er schon gesagt, so die Zeit und so, das war alles nicht schlecht. Ja, und dann quasi so eine krasse Bestätigung für sich selber dann zu haben, wenn es dann läuft auf der Insel, wo es für ihn immer irgendwie gut lief. Ja, heftig.
Ja, das fand ich schon auch krass. Also jetzt gerade so nach Frankfurt und Rot bezogen. Also ich fand die Rennen, und ich habe es auch in den letzten Monaten eigentlich jedem gesagt, der es irgendwie hören wollte, der meinte hier, Patrick, da kommt nichts mehr. Da habe ich gesagt so, nee, ich sehe das eigentlich komplett anders. Weil man sieht eigentlich in beiden Rennen, woran es gelegen hat, weil es liegt einfach an den ersten 2-3 Minuten, dass da halt die Durchsetzungskraft, die Startgeschwindigkeit, wie auch immer, gefehlt hat. Und das Problem ist halt einfach, wenn du in Frankfurt da in dieser fucking zweiten Gruppe sitzt, wahrscheinlich noch einer vor dir, einer neben dir, einer hinter dir, dann kommst du ja auch nicht mehr nach vorne. Dann haust du deine Energie irgendwie deinem Nebenmann irgendwie auf den Arm, weil ihr euch gegenseitig verprügelt. Und dann ist die Situation, dass du 3 Minuten hast, obwohl du genauso viel investiert hast wie jemand, der dann vorne sitzt. Und dann summiert sich das über das komplette Rennen. Und es sagt noch gar nichts aus, ob du irgendwie in dem Moment gut oder schlecht bist, sondern du hast dich in der einen Situation halt nicht hundertprozentig gut angestellt. Vielleicht in Rot dann noch Pech gehabt, dass dir da jemand die Rippen irgendwie mal gut traktiert. Und das summiert sich dann aufs Rennen gesehen. Und wenn du dann in dieser anderen Situation bist, wie jetzt in Kona, du gehst halt raus, du bist halt dabei, hast halt das Momentum, dann bist du halt dann drin, ne? Und das ist so, ja. Ich meine, manchmal hast du halt Pech, manchmal hast du Glück, aber irgendwie ist dann doch alles so nah beieinander und das eine, also mit Pech erarbeitet man sich ja auch wieder Glück. Andererseits mit Glück hat ja jetzt auch wenig zu tun. Aber es ist ja dann doch eher vielleicht so ein bisschen das Momentum und vielleicht Glück, dass das, was in deinem Umfeld ist, was du halt, ich meine, du kannst ja nur das beeinflussen, was du selber halt machst. Wenn daneben dir einer querkommt, dann kannst du ja nichts machen. Dass du das dann wieder hast und dann halt wirklich so dieses Abhaken, dieses Klassische, das muss sich wirklich krass anfühlen. Und ich meine, der wird ja auch gemerkt haben, dass er was kann, ne? Ich meine, er hat ja auch Texas jetzt am Anfang des Jahres gewonnen. Rot, die Laufzeit, Frankfurt, die Laufzeit, die war ja auch nicht verkehrt, ne? Jetzt Kona, Baby.
Ja.
Ja.
Tja.
Hast du eigentlich mal die anderen Deutschen so ein bisschen verfolgt? Ich habe ja nur Leo, der war ja dann hinten in der Radhorse-Gruppe so ein bisschen mit dabei. Mit da, wo Cam Wurf dann teilweise gewesen ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, irgendwann hat man von ihm nichts mehr gehört und ich weiß gar nicht, wann er dann ausgestiegen ist.
Er ist auf jeden Fall noch zu Ende Rad gefahren, aber da habe ich beim Laufen auch nicht drauf geachtet, wann er genau rausgefallen ist. Paul hatte ich relativ viel beobachtet. Erstmal interessant fand ich Paul am Start direkt neben Patrick, links von Patrick. Muss ich ihn auch mal fragen, ob die das vorher abgesprochen haben. Kann ich mir gut vorstellen. Kann mir auch gut vorstellen. Ich meine, Paul, ja, starker Schwimmer und so, kennt Patrick gut. Kann mir auch vorstellen, dass das für Patrick auch schon so mental quasi gut getan hat, da zu... ja, zu wissen oder spätestens halt in der Situation dann festzustellen, okay, cool, Paul ist jetzt hier direkt neben mir, der wird mir jetzt schon mal nicht auf die Fresse hauen, zumindest nicht absichtlich. Und dann hatte ja Paul ein stabiles Schwimmen und auf dem Rad war er aber halt echt im Niemandsland irgendwie so. Und da kassierst du halt echt viel Zeit und haust halt trotzdem viel Energie raus. Also es war, glaube ich, insgesamt eine stabile Leistung, aber er hat es wahrscheinlich dann nicht in diesen entscheidenden Momenten geschafft, wie Patrick, dann doch nochmal irgendwie mit der Gruppe mitzufahren, vielleicht nochmal kurz rübergehen zu können oder wollen, ich weiß nicht. Ja, und war dann irgendwie so relativ im Niemandsland und ist dann am Ende gefinisht, wirklich so 2 Sekunden, glaube ich, hinter Sam. Also als Sam da über die Linie getorkelt ist, kam Paul dann da im Hintergrund. Ja, Top 20, ja, jetzt sicherlich nicht das Ideale, was er sich irgendwie vorgestellt hat, aber ich finde es immer noch echt stabil. Und so, ja, ein typisches Power-Rennen, einfach richtig stabil, immer noch unter 3 Stunden gelaufen. Ja, stabiles Ding. Jonas ist, glaube ich, 2:45 gelaufen und müsste damit ja echt eine der schnellsten Laufzeiten gehabt haben. Ne?
Ja.
Also, ja, auch das, der war ja vorher nochmal ziemlich krank irgendwie gewesen, fand ich jetzt auch echt ein starkes Rennen insgesamt.
Ja, ich glaube, den beiden hat wirklich so ein bisschen das Momentum gefehlt. Also Paul, genau wie du halt meintest, so dieses immer wieder zusammenfahren und dann manche kostet es halt und manche sind dabei und es sind dann wirklich immer so dieses eine halbe Minute, eine Minute nochmal so drüber gehen, also nochmal dran glauben oder irgendwie diese Situation oder irgendwie an der Situation zu glauben, die dann, warum auch immer, dann sich wieder herstellt. Also manchmal ist es ja, wird vorne gebremst oder es kommt von hinten jemand oder so. Und ich meine, manche schaffen es halt immer wieder und manche haben dann da halt einfach irgendwie so ein bisschen Pech und dann kriegt man es halt ähnlich dann um die Ohren, wie Patrick vielleicht vorher dann in den anderen Rennen. Ja, Jonas fand ich auch. Also ich hätte fast gedacht, es geht noch weiter nach vorne, weil jetzt so gerade so in der zweiten Hälfte wirklich super schnell gewesen ist. Aber dann waren halt zwischendurch die Abstände halt einfach auch so riesengroß. Ich glaube, er hatte dann auch so einen Moment.
Leider dann die Lücke nach dem Radfahren schon zu groß.
Ja, ich weiß gar nicht, wo er losgelaufen ist, aber der hat ja zwischendurch auch einmal so 4-5 Athleten so gefühlt auf einmal überholt. und dann war er dann da irgendwo gefangen, beziehungsweise der nächste Athlet war so 2-3 Minuten vor ihm. Und genau, 16. ist natürlich der dürfste Platz, den du haben kannst. Früher war es immer der 11. Weil es ist der erste Platz, wo du kein Preisgeld bekommst. Aber ich glaube, so insgesamt kann er natürlich glücklich sein.
Aber eigentlich noch echt lange hatte, war Finn Große Fräse. Der war ja eigentlich mit on board, ne?
Der war lange in der Gruppe. Bis Harvey, ja, glaube ich sogar, oder? Oder ist er Harvey hoch irgendwie abgefallen?
Ja, es kann sein, dass es da passiert ist. Hoch nach Harvey, ja. Aber also bis unten, also bis zum Fuß von Anstieg war er auf jeden Fall ja noch drin. Mit dem Anzug ist natürlich scheiße, wenn der ist irgendwie, der Reißverschluss war ja auf. Haust halt auch die ganze Zeit ein bisschen Körner raus. Aber fand ich ein cooles Rennen. Also.
Ja. Und ich mein jüngster Athlet, ne? Was war, 22?
Ja. 23.
23.
Ja.
Er ist halt hinten drauf eine 3:12 gelaufen und das reicht halt nicht.
Ja, aber wie gesagt, also ich meine, da zeigen, Vierter aus dem Wasser, der war auch gut, ja, immer präsent in der Kamera.
Ja, aber ich glaube auch, also für Hawaii-Debüt halt irgendwie, wie du sagst, irgendwie geil, dann da mal vorne mit in the Mix zu sein und mal gucken, wie geht da die Post eigentlich ab, wie funktioniert es da, wie läuft da der Hase, irgendwie auch ein bisschen, also banale Dinge, so ein bisschen Fernsehzeit zu bekommen, das hilft dem vielleicht auch jetzt so einen oder anderen Sponsor mal zu finden, weil ich glaube, der hat sein Fahrrad ja über eBay Kleinanzeigen irgendwie zusammen geschustert, noch hat irgendwie so einen unlackierten Cervelo-Rahmen oder sowas, glaube ich, gekauft.
Cube, also, glaube ich.
Oder Cube, also das, glaube ich, ist irgendwie ganz geil und auch wenn der, also ich weiß nicht, wie schnell der eigentlich laufen kann, aber ich glaube eigentlich ziemlich, ich glaube, der kann doch richtig gut laufen, oder?
Ich glaube, also Frankfurt ist ja auch eher Tendenz, hat er das Momentum nach hinten gehabt, oder? Ich glaube, der war ja auf jeden Fall vorne in der Gruppe und ist dann in der Gruppe ungefähr dann ja eher einer von den Langsameren gewesen.
Ja, aber...
Ja, in Frankfurt aber eigentlich schon, also eigentlich ist er eher ein starker Läufer.
Wollte sagen, ja, wirklich? Ja, ich meinte mal, irgendwie habe ich mal aufgeschnappt, dass der richtig gut laufen kann. Also so richtig, richtig gut, wenn es mal läuft. Aber ich glaube, es ist, wenn man da jetzt mal so ein bisschen die erste Rennhälfte richtig mit in the mix war, mehr Motivation kann man, glaube ich, nicht mitnehmen, dass man sieht, okay, man kann da zumindest mal irgendwie am Anfang dabei sein und daraus kann man ja, glaube ich, ganz viel lernen und dann darauf aufbauen. Und wie du sagst, der ist irgendwie 22, 23, da kommen noch 15 Jahre.
Der hat ja jetzt 2 Jahre Zeit, ne?
Er hat jetzt 2 Jahre Zeit.
Nichts erzählt ja nur halb.
Boah, ich fand's krass. Sebi hat im ZDF, Laura war zu Gast.
Boah, als das Interview, ne?
Gast, hat Sebi Laura gefragt, wie das eigentlich ist, ob man sich, also er hat es nicht neger, also es war im Kontext völlig in Ordnung, die Frage, aber er hat eigentlich so gefragt, ja, wie ist es eigentlich, fühlt man sich mit einem Nizza-Titel so ein bisschen Weltmeisterin zweiter Klasse?
Ja.
Also Sebi hat manchmal richtig unangenehme Fragen gestellt.
Ich dachte, ja, aber... Boah, also ich denke, sportlich müssen wir nicht reden, ne? Also sportlich ist beides gleich schwer. Aber wenn du jetzt halt auch wieder unsere FOMO halt so siehst.
Ja, Kona ist es.
Ja, war jetzt halt
Kona ist es. Krass, Kona, ne? Ist es. Geil, kannst du drehen und wenden, wie man will. Und das ist jetzt auch nicht so, man will die neuen Sachen nicht akzeptieren und keine Ahnung was. Sorry. Da weiß ich nicht. Da habe ich, wenn ich da letzte Woche so diesen Bums dann in Las Vegas habe und jetzt das hier habe, ne? Also wer da jetzt noch sagt, ja, T100, super, voll geil. Nein, das ist also für die Athleten voll geil. Die macht aus Athletensicht ja alles mega. Aber Hawaii ist es einfach. Also sorry, kommt man nicht drum rum.
T100 Kona ist die Lösung.
T100 Kona ist die Lösung. Nee, aber.
Die brauchen große Städte. T100 Honolulu. Und dann auf irgendeiner anderen Insel.
Es hat mal wieder gezeigt, dass der Ironman Hawaii einfach der Ironman Hawaii ist. Und das einfach. Ja, es hat einfach Wirkung, dieses Rennen jetzt so. Weißt du?
Ja.
Letztes Jahr, wo Sam in Nizza Weltmeister geworden ist, damit man auch das Männerrennen jetzt mit Männerrennen vergleicht. Ja, das war 2 Tage später. Ja, er ist Weltmeister geworden, aber da ist nichts Großartiges passiert. Und jetzt heute hat man das Gefühl, boah, da ist heute Nacht, da ist richtig was Krasses passiert. Da wurde jetzt nicht Sporthistory geschrieben, das ist auch Bullshit. Das ist auch Quatsch.
Doch, Streckenrekord, bester Mann.
Ja, aber da ist richtig was passiert. Da ist so, das hat so richtig Wucht. Und das war in Nizza letztes Jahr nicht so. Bocchi und ich waren am nächsten Tag in der Früh Kaffee trinken in der Stadt und ja, das
war
ja
so. Wir waren Pogi verprügelt.
Ach ja, wir waren mit Pogi auf dem Coffee Stop. Und da war gestern ein großer Ironman und ja, Late Lord den gewonnen und da steht jetzt Weltmeister drauf, aber das ist es nicht. Das hat nicht diese, das hat nicht diese Kraft, die da mitkommt. Ja, und wenn da der Fackelläufer, wenn da der Fackelläufer vor Patrick herläuft und sorry, ich kann mir nicht helfen. Das ist das, das Rennen, der Triathlon braucht dieses Rennen. Mit beiden Geschlechtern.
Aber ich meine, wenn du jetzt so siehst, ich meine, Zuschauer waren ja auch nicht viele da, ne? Also gefühlt war dies ja auch wirklich nicht so extrem viel. Also ich weiß nicht, ich finde, es ist immer so schwer zu vergleichen, weil man guckt das ja immer irgendwie um 2 Uhr morgens oder um 3 Uhr morgens. Und dann kann man sich ja auch nicht mehr alles so an alles so genau erinnern. Ich weiß, wäre wirklich mal spannend, so einen Vergleich zu sehen, 22 und jetzt so von der Helikopteraufnahme.
Ja, aber
von
dem 22 kannst du nicht vergleichen, weil da waren halt 2 Renntage.
Da waren klar, da waren halt voll viele Leute da, aber es hat so den Anschein gemacht, als gerade so ein Zielkanal weniger los war, wie sonst immer gewesen ist. Klar, weil jetzt weniger Athleten waren, natürlich, aber weißt du, was ich eigentlich sagen wollte? Weißt du, du brauchst ja auch nicht unbedingt krass viele Zuschauer. Also ich meine, du brauchst schon mehr wie irgendwie in Las Vegas. Aber die Zuschauer allein machen Hawaii ja nicht irgendwie zu irgendwas Besonderem.
Ja.
Nee, also da kommen ja dann auch nur die Leute hin, die irgendwie was irgendwie mit dem Rennen zu tun haben, was ja auch eine überschaubare Anzahl ist. Also 2022 ist kein Maßstab, aber man müsste es vielleicht mit 2019 vergleichen, um irgendwie das ein bisschen, aber ich fand es schon, also so hier Palani hoch, an den üblichen Stellen halt rund um den Pier, weil als Zuschauer vor Ort ist das Rennen ja richtig scheiße, du kommst ja nirgends hin. Du hast die zwei, drei Stellen am Highway, wo du hinfahren kannst, aber du schaffst auch in der Regel, du schaffst eigentlich nur einen Stop, mit ganz viel Glück und ganz viel zu schnell fahren schaffst du einen zweiten, aber dann war schon echt ein heißer Tanz. Aber so erstes Stück Ali Drive am Lava Java Café, Hugos on the Rocks vorbei und Palani hoch, da war schon gut was los, also so, da war schon was. Und dann wird es natürlich hinten raus immer dünner. Das ist ja, aber das war 2022, wo doppelt so viele Leute drauf da waren. Auch da war halt der erste Hügel nach dem Lava Chava, wo es dann noch so diese Kuppe rübergeht, weil da noch alles voll und hinten runter noch alles voll und dann ist ja dieses Haus, wo Zwift immer ist. Und ab da war dann auch nichts mehr. Und es wird jetzt auch irgendwie ähnlich gewesen sein.
Ja, ich bin halt jetzt gespannt, wie das jetzt mittelfristig entwickelt von den, halt jetzt aus Athletensicht, nimmt zum Beispiel ein Sam Laidlow 2026 noch einen T100-Vertrag? Glaube ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man auch da dann ein bisschen so ein Shift sieht. Okay, in den Nizza-Jahren, gut, jetzt ist ja erstmal nur noch nächstes Jahr, nach 26 ist ja eh noch offen, wie es dann weitergeht.
Doch, 26 ist ja noch safe. Also es ist jetzt noch einmal.
Genau, also 26 ist noch safe, Hawaii, aber 27 wissen wir nicht, ob dann Nizza oder vielleicht doch bald wieder Hawaii, was auch immer ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt gerade für so Sam, Magnus, ja gut, eigentlich für jeden jetzt außer Patrick, dass die dann jetzt vielleicht nächstes Jahr nochmal irgendwie die T100-Vertrag annehmen, aber dann so 26 sagen, okay, fuck it, so 100% Hawaii, weil jetzt hat man es ja auch gesehen, also müssen die natürlich für sich analysieren und sowas, aber letztendlich aus den Top 10, glaube ich, 5 Leute, die keinen Vertrag haben und auch von dem man echt das ganze Jahr über wenig gesehen hat und jetzt auch
und,
so ein Leon
Chevalier und einer, der gesagt hat, er nimmt T100 eh nur für die Kohle mit und konzentriert sich auf Hawaii.
Genau.
Das hat sich voll ausgezahlt für den. Ich habe mich so gefreut für den.
Ja.
Obwohl ich glaube, der hat schon eher mit einem Podest geliebäugelt, ne?
Klar, also der hat er nicht.
War
der nicht
ja, so, also es geht ja aber ich meine trotzdem.
Der hat ja die perfekte Ausgangslage, weil der läuft eigentlich wirklich gut. Der hatte wirklich eine Top-Ausgangslage dann beim Laufen und ich hab ja auch predicted, irgendwie so, komm, der geht jetzt noch aufs Podium. Aber trotzdem, also Vierter ist undankbar, aber es ist Top 5 Hawaii.
Trotzdem ist auch stark,
das geht, mehr geht nicht auf der Langdistanz.
Ja, aber es ist gut, dass du es gerade angesprochen hast, Mika. Ich habe gerade auch überlegt, haben 5 keinen Vertrag oder sind 5 nicht gestartet? Weil ich meine, es sind ja viele Wildcards dabei gewesen. Menno Kohlhaas hatte ja Wildcard gehabt. Genau. Barnaby hatte Wildcard gehabt und ist Top 10. Also die einzigen, die mir jetzt direkt mal einfallen, die nicht gestartet sind, sind Patrick, Cameron Wirth, Rogan Hauck.
Kieran, ist der gestartet?
Ah ja, der auch nicht, genau, Kieran.
Und Matt Hansen.
Übrigens hier, Kieran, ja, okay, Matt, aber ich meine, das ist ja dann, wir sprechen ja dann, das ist ja 6 bis 10 gefühlt, die Jungs, ne?
Ja, ja gut, ja. Aber jetzt also, auch so für Menno und Gregory ist halt auch was anderes, wenn du jetzt 1-2 Mal eine Wildcard kriegst, als wenn du den ganzes Jahr quasi darauf ausrichten musst, quasi 6 Mal eine ganze Trainingswoche letztendlich verlierst, weil ich meine, ich weiß ja so vor Ort, da kannst du nicht normal trainieren, auch wenn du sagst, es ist ein Trainingsrennen und so und es wie Leon siehst und sowas, trotzdem geht dir da mal mindestens 5 Tage verloren durch Reise, durch Jetlag, durch die ganzen Medienzeug, was man da machen muss und so. Und ich meine, das 6 mal 5 ist halt auch ein Monat letztendlich, der dir dann da ein bisschen fehlt. Und klar kannst du es irgendwie einplanen mit Ruhewoche und so ein Zeug, aber geil regenerieren tust du halt dann auch irgendwie nicht. Und da, also das fand ich halt schon auffällig und bin halt wirklich gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich meine ganz ehrlich, Magnus und Sam, so, boah, die sind, glaube ich, jetzt so angespitzt nach gestern.
Ja. Ja, aber ich meine, es ist dann wirklich jetzt die Frage, für was haben die sich entschieden, ne? Sind die, weißt du, wenn ich jetzt Patrick, Hogenhauk, Kieran Linders, Cameron Wirth wäre, würde ich den Jungs raten, an der T100-Rennen teilzunehmen, weil ich deren Chancen da so extrem groß einschätzen würde? Weißt du, in die Richtung denke ich ja eher. Also ich denke mal nicht, Patrick kann sich sicherlich da einiges ausrechnen, aber ist lange nicht so stark, wie er jetzt gewesen ist. Weißt du, ist jetzt nicht auf dem Weltmeisterniveau. Und die anderen drei, die tun sich da ja auch einfach keinen Gefallen mit. Also was soll denn Cameron Wirth da, mit Sam Long fährt er nicht nach vorne und dann fährt er die ganze Zeit um Platz 19 dann da hinten rum und verliert ja auch die ganze Zeit an Boden. Und ich meine, Kieran Linders kann ich jetzt wenig einschätzen, aber Hogenhauk geht es ja ähnlich. Weißt du, der ist ja nicht in über 18 Kilometer so schnell, dass der da irgendeine Rolle spielt. Und dann macht es natürlich auch Sinn, sich darauf zu konzentrieren, weil die Jungs halt auch sehen, die große Kohle gibt es ja auch nur, wenn du ganz vorne bist. Und so lohnt es sich für die ja dann auch wieder besser. Also weißt du, das ist so, das ist nicht so ein richtig so ein Argument, sondern eher, ich finde so, die halt richtig gut gewesen sind, mit Ausnahme von Patrick, die haben es halt geschafft, beides auch unter einen Hut zu bekommen. Also Rudy van Berg, ich meine, klar, der war T100 war jetzt nicht mega erfolgreich, aber ist halt überall immer mit dabei gewesen. Magnus ist gerade Zweiter.
Gut. Zweiter. Magnus sowieso, ja.
Wer ist jetzt Vierter geworden? Chevalier, okay.
Leon.
Ich mein, dann geht es halt los mit denen, die dann, die entweder keinen Vertrag gehabt haben oder halt als Wildcard gestartet sind.
Ja. Ja, so Bradley und David auf Platz 11 und 13 jetzt.
Bradley Wise und
David McNamee, ja. Da ist halt, ja, weiß nicht, wie die das jetzt sehen, ob die sich jetzt denken, ah, hätte ich mal, vielleicht wäre dann hier Top 5, Top 6 drin gewesen, aber
ich weiß nicht, bei dem McNamee, das sind ja auch immer die gleichen Probleme, so, ne, gefühlt, der ist halt dabei und der verliert, der ist der Erste in der Gruppe, der den Anschluss verliert und früher ist er halt dann noch in der Range gelaufen, wo er dann auch 10 Minuten gut machen konnte und dann ist er ja zweimal nacheinander Dritter geworden. Bradley Weiss, den kann ich immer so schwer einschätzen. Eigentlich ist der ja brutalst gut, aber ich verstehe immer nicht, dass der manchmal so Rennen hat, wo der auch so extrem früh immer struggelt und dann nicht mehr dabei ist. Der war ja auch schon, oder auch, obwohl der war jetzt beim Schwimmen gar nicht mit dabei, ne? Der kann ja eigentlich auch richtig gut schwimmen. Und dann ist der so, und dann ist er ja reingefahren wieder.
Genau, ja. Also der in Harvey war noch in der Gruppe und dann hat er es halt nicht geschafft wie Patrick. Der ist ja auch im Downhill abgefallen, aber hat es dann quasi nicht wieder geschafft, ranzufahren wie Patrick. Ja, und dann ging halt die Lücke richtig auf. Und, ja.
Nee, was auch geil ist, ich bin hier gerade ein bisschen auf Instagram-Accounts von den Athleten gestern. Also Patrick kann halt wirklich den ultimativen Flex, ne? Er kann jetzt,
alle drei
anpinnen. Er kann jetzt 3 Pinned Posts machen oben mit Kona Finish Line. Das ist wirklich, das ist der ultimative Flex, wenn du Pinned Posts oben in Dreierreihe hast und alles ist Kona Finish Line. Das ist es.
Hat auch schon geändert, ne? Hat auch irgendwie eine Story gemacht.
Also hat schon, dreifacher. Hat natürlich 3-time Iron World Champion schon drin. Noch einen zweiten und einen dritten Platz, also das ist schon, der stand einfach fucking 5-mal am Podium bei der WM. Das ist crazy. Ja. Und es ist für den deutschen Triathlon, nachdem ja immer so, ja, ist die deutsche Ära zu Ende, blablabla, whatever. Ey, wir haben jetzt einfach die Frauenweltmeisterin mit Laura und Männerweltmeister mit Patrick auf der Langdistanz, das ist schon saugut für den Sport jetzt.
Ja, aber, ja. Aber ich glaube, wir haben ein Demografieproblem. Warum? Also Patrick wird bald 39, Laura ist
37.
Und ich meine, wenn du halt überlegst, es sind jetzt auch nicht extra, also ich meine, klar, hier die ganzen PTO-Jungs, unter anderem auch Mika, da dann halt natürlich, aber jetzt so bei den Frauen, wie viel kommt denn danach?
Ja, Mika, da mach doch jetzt mal.
Ja, ich meine, klar, ja, Mika, Fred, wir haben Strati und so.
Mika,
aber,
mach mal ran jetzt. Nächstes Jahr Debüt in Rot und dann machen wir 2026 Kona.
Ey, ohne Scheiß, ich habe in der
Woche... Mach mal jetzt.
Ich wollte es euch eigentlich noch schreiben, aber ich habe in der Woche schon mal geschaut in Ironman-Kalender, ab wann man sich für Kona 26 aber man da qualifizieren starten darf. Kann.
mit wie vielen Jahren?
Also, nee, ab wann da der Quali-Zeitraum quasi beginnt.
Aber komm, Mika, ist doch ganz einfach nächstes Jahr. Mach mal Debüt in Rot, weil Rot Geistesrennen für ein Debüt ist, mega geil, deutsches Rennen, deutscher Athlet. Und dann machen wir so einen späten Ironman irgendwie im Oktober oder sowas, so Portugal oder Victoria Gasteiz. Victoria ist ja gar nicht so spät, aber oder Barcelona, irgendwie so ein Gedöns. Und dann machen wir einfach 26 Kona.
Nee, Mika, du machst hier Weltmeister. Machst du mal, wir brauchen ja auch Budget für 26.
Nils und ich müssen ja dann mit.
Genau, du machst nächstes Jahr nochmal das, was du dieses Jahr ja schon super gut angefangen hast. Und
wenn es ums Budget geht, machen wir nächstes Jahr eine richtig gute T100-Saison noch mit dazu. Und dann machen wir irgendwie noch die Kona-Quali. Dann haben wir Budget und dann können wir 26 machen wir einen richtig geilen Trip nach Hawaii zu dritt.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann machen wir.
Und Petra kommt auch mit. Und Daniel auch. Aber der bleibt hier rum dieses Mal.
Ja, genau. Ja, nee, mit dem fahre ich nicht, dann komme ich einen Tag später. Aber ich habe noch einen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht.
Ja, ich muss zum Rad fahren.
Ja, negativ, Beispiel T100, Hawaii, Peter Hemmerich hat mal es geschafft, nur nicht mal in den ersten 2 Stunden die Leistung abzurufen, die er vor einer Woche in Las Vegas abgerufen hat. Und der hat sich auf jeden Fall verkalkuliert. Also vielleicht nicht finanziell, aber ich mir gedacht habe so, ey Junge, du schwimmst da vorne mit, jetzt kriegst du hier, was hat er bekommen, 5 Minuten oder so, 4 Minuten. Auf dem Rad hat er direkt eine Klatsche bekommen und letzte Woche in Las Vegas fährt er alles alleine von vorne. Das ist so, was hat der denn gemacht?
Hat er überhaupt gefinisht? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß nicht, ob er gefinisht hat, aber wo ich mir dachte so, ey, das ist halt wirklich so ein Phänomen. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder abgehakt, ein schlechtes Rennen. Jetzt kommt wieder irgendwie ein gutes Rennen. Also irgendwie Dubai ist er wieder da. Aber wenn man sich überlegt, wie gut der eigentlich gewesen ist, also der hat ja alles alleine gemacht. Der war ja knapp an Justus dran, ist jetzt am Ende dann Vierter geworden, Las Vegas. Und jetzt ist der halt nicht annähernd irgendwie ein Contender gewesen, der da irgendwie mitmischen kann. Und wahrscheinlich ist es jetzt auch in der ersten Radstunde irgendwie nicht annähernd so abgegangen wie irgendwie in Las Vegas.
Tja.
Naja, das war's. Das große Hawaii-Special. Wir hören uns in 2 Jahren. Wir hören uns wieder in 2 Jahren.
Wir hören uns in 2 Jahren. Auf
von der anderen Seite.
Von der Insel.
Genau, dann machen wir Breakfast of Champions. Machen wir irgendwo da. Früher war, glaube ich, ja mal Powerbar-Frühstück einen Tag später am Morgen. Obwohl das ja gerade auch mitten in der Nacht.
Ja, so.
Vielleicht müssen wir noch mal ankündigen, dass wir jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen.
Ja, wir machen ein kleines Päuschen. Ich flieg morgen früh in den Urlaub und Mika hat auch hier, muss hier pumpen gehen jeden Tag. Und Nisi ist hier zwischen Kühen und Bergen im Bauernhof Urlaub und wir machen hier auch ein bisschen Urlaub. Wir kommen zurück so in 3 Wochen sowas ungefähr, würde ich mal sagen. Wir legen uns noch nicht fest, wann wir genau zurückkommen, aber wir werden wieder da sein. Aber jetzt gibt es mal ein kleines Päuschen.
Genau, nachdem wir jetzt hier knapp 2 Jahre eigentlich durchgehasselt haben und ich glaube auch, also wir kamen ab und an mal einen Tag zu spät, manchmal auch 2, aber ich glaube, wir haben wirklich keine Woche ausgelassen. Uns gibt es ja jetzt auch ziemlich genau 2 Jahre. Nicht ganz 2 Jahre, ungefähr 2 Jahre. Von daher haben wir uns mal gedacht, wir müssen auch mal durchschnaufen. Wir lassen jetzt alle mal wir sind alle ein bisschen offline in die Richtung, in alle anderen Richtungen natürlich immer noch und machen eine Pause und sind dann mit vollem Elan Mitte, Ende November wieder für euch da. Ich hoffe, das ist alles weit in Ordnung. Bis dahin haben wir uns auch überlegt, was wir mit Pockys Flanellhemd machen.
Ja, es gibt einen guten Plan.
Ja.
Es gibt einen guten Plan, also stay tuned.
So, Männer, ich muss los. Tschüss.
Zieh durch, Simon. Ciao.
Ciao, ciao.